Lob und Dank sei dem Herrn. Ihr wisst, meine Stimme ist noch nicht wieder so gut und ich hätte gern ausgeruht. Wir haben schon Segen empfangen. Ich glaube, alle Menschen, die kommen, um gesegnet zu werden, sie brauchen nicht erst bis zum Ende der Versammlung zu warten, sie empfangen es von Anfang an. Wir werden schon gesegnet, wenn wir uns setzen und wenn wir beten, wenn wir singen, wenn wir Gottes Wort hören. Es ist ein Segen nach dem anderen. Und wir können uns von Herzen freuen über jedes Wort, das gelesen wird. Wir gehen dem nach, wir freuen uns darüber. Wenn ein Lied gesungen wird, dann vertiefen wir uns in die Gedanken des Liedes. Wenn jemand etwas sagt, dann vertiefen wir uns darin. Der Segen liegt in dem Mitgehen unserer Herzen mit dem, was geschieht. Wenn jemand in eine Versammlung kommt und er hat sein eigenes Programm, dann wird der Segen Gottes an ihm vorbeigehen. Wer aber in dem Programm Gottes ist, der wird viel Segen empfangen. Segen die Fülle. Und sofern der Gottesdienst beginnt, ganz gleich wer nach vorne geht, ganz gleich wer singt, wer spielt, wer liest, wer betet, wer mitgeht, wird gesegnet. Und wer nicht mitgeht, wird nicht gesegnet. Also, es liegt an jedem selbst. Und es kann manchmal sein, dass der eine über die Maßen gesegnet wird und der andere wundert sich. Und weshalb? Nur weil man nicht von Herzen mitgeht. Also mitgehen, das ist, was wir tun müssen und tun dürfen. Ihr wisst genau, wenn jemand beim Fußballspiel ist und er interessiert sich nicht für die Spieler, was sitzt er da erst oder steht und schaut überhaupt zu. Und wenn man irgendwo ist, muss man mitgehen. Aus dem Grunde geht man dorthin. Wenn jemand ein Boxing-Match sehen will, dann geht er mit, er ist in dem Geiste der Sache und er freut sich über jeden Hieb, der ausgeteilt wird, ganz gleich wer ihn bekommt, er freut sich darüber. Und so ist das in einer Versammlung. Ganz gleich, was geschieht. Wir freuen uns mit jedem, der sich freut. Und wir beten mit jedem, der betet. Und wir singen mit jedem, der singt. Und dann ist alles wunderbar und herrlich. Und es ist großer Segen in unseren Herzen. Das Wort, das gelesen wurde, passt eigentlich ganz genau zu dem, was wir gestern Abend schon betrachtet haben, von dem, dass unsere Namen in dem Buch des Lebens geschrieben stehen. Ich darf auf diesen Text noch einmal kurz eingehen und vielleicht noch aus der Offenbarung vorlesen, hier in Lukas 10 war es wohl, da sprach der Herr, und es heißt hier, von ja, der Text war so wunderbar, aber ich möchte ihn nicht ganz wiederholen. Wir haben ihn ja gehört, vielleicht nur eben von Vers 19. Ihr wisst, ich habe euch Macht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Macht über das ganze Heer des Widersachers. Und keinen Schaden wird er euch irgendwie zufügen können. Ich glaube, dieses Wort hier ist ein sehr, sehr gewaltiges Wort. Wenn der Herr sagt, ich habe euch Macht gegeben über das ganze Heer des Widersachers, und er wird euch keinen Schaden zufügen können. Menschen haben sehr oft Schaden erlitten, weil sie Angst haben vor dem Feinde. Und wir wissen ganz genau, manchmal schon bei Tieren, wenn man Angst hat vor ihnen, dann haben sie keine Angst vor uns. Aber wenn wir wissen, was wir wollen, dann haben die Angst vor uns. Dann haben die alle Angst vor uns. Und so ist es auch hier. Wenn der Herr sagt, ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und über das ganze Heer des Widersachers,
Und keinen Schaden wird er euch irgendwie zufügen können. Das ist ein herrliches Wort. Warum sollen wir Angst haben? Hier ist keine Angst berechtigt, sondern völliges Vertrauen zu dem Herrn, der gesagt hat, ich habe euch Macht gegeben über das ganze Heer des Widersachers und er wird euch keinen Schaden zufügen können. Glaubt ihr, dass dieses Wort uns allen heute gilt?
Amen.
Ja, ganz bestimmt. Nicht alle haben Amen gesagt. Ich frage mich, warum nicht? Denn es ist Gottes Wort. Und wir können nicht nur herausnehmen, was wir vielleicht im Moment als richtig sehen, sondern jedes Wort des Herrn ist die reine Wahrheit. Und wir haben schon gestern Abend hier betont, dass wir Ja dazu sagen dürfen. Also, wenn hier geschrieben steht, ich habe euch Macht gegeben über das ganze Heer des Widersachers und keinen Schaden wird er euch irgendwie zufügen können, dann ist das genauso wahr wie jede andere Verheißung in der Heiligen Schrift. Es mag über Höhen, es mag über Tiefen gehen, es mag drunter und drüber gehen, durch Finsternis und durch Licht, es spielt keine Rolle. Gottes Wort bleibt bestehen. Er hat seinem Volke Macht gegeben. Erstens, Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Und mit dem Moment, wo wir die Macht bekommen haben, Kinder Gottes zu werden, haben wir die Macht über alle Gewalt des Feindes und der Widersacher wird uns keinen Schaden zufügen können. Solange wir in den Wegen Gottes wandeln und dem Herrn völlig vertrauen. Weiter steht geschrieben, doch nicht darüber freut euch, dass die Geister euch gehorsam sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben stehen. Das ist etwas Wunderbares. Unsere Freude ist ja über das, was Gott getan hat, groß, aber der Grund, der Hauptgrund unserer Freude ist unsere Erlösung durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Hauptgrund unserer Freude ist, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Und wir wissen es, sie wurden eingetragen vor Grundlegung der Welt. Wenn man es in einem für diese Zeit entsprechenden Begriff ausdrücken wollte, dann könnte man sagen, Gott hat ein Tonband vor Grundlegung der Welt besprochen. Und das geht, das läuft ab. Das Tonband läuft ab. Niemand kann etwas dazu sagen, niemand kann davon tun. Das, was Gott vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, das läuft ab. Auch in unserer Zeit. Kein Mensch kann es ändern. Und niemand kann sagen, Moment, stopp, ich will jetzt etwas dazu sagen. Das hat Gott allein gesprochen. Und sein Wort allein gilt in der Zeit und in der Ewigkeit. Aber im Übrigen sind wir Gott ja von Herzen dankbar, dass wir in dieser Zeit die technischen Dinge zu seinem Nutzen und zu seiner Ehre verwenden können. Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn wir jetzt, wir besprechen ein Tonband und dann sitzt alles und hört zu, was da abläuft. So hat Gott die Dinge vor Grundlegung der Welt festgelegt. Und es läuft alles ab nach dem Plan Gottes. Und wenn die Zeit für etwas gekommen ist, dass eine Verheißung erfüllt werden soll, dann wird es zu hören sein auf diesem großen Tonband Gottes. Und alle, die aus der Wahrheit sind, hören die Stimme Gottes. Sie hörten sie zur Zeit Moses, zur Zeit Abrahams, zur Zeit Elias, zur Zeit Henochs, zur Zeit der ersten Christen. Sie hören sie heute. Alle, die aus Gott geboren sind, hören Gottes Wort. Und alle, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, sie werden aus Gott geboren, durch den Heiligen Geist gezeugt. Und sie nehmen Gottes Wort in ihren Herzen auf. Es steht im Johannesevangelium Kapitel 3 geschrieben, gleich wie Mose eine Schlange erhöhte, so wird des Menschen Sohn erhöht werden. Und wir wissen, das Volk Israel war um ihres Ungehorsams willen, um ihrer Sünde willen, von den Schlangen gebissen. Aber die eherne Schlange konnte niemanden mehr beißen. Sie kroch nicht mehr herum, sie hatte kein Gift mehr. Es war ein toter und lebloser Gegenstand. Und alle Menschen, die da nun hinschauten, sie sahen genau, diese Schlange kann uns alle nichts mehr anhaben. Es ist ein toter Gegenstand. Sie wussten, durch Jesus Christus wird die Schlange oder wird der Schlange der Kopf zertreten. Und das Gift der Schlange wird nichts mehr ausrichten können. Und deshalb sagte Jesus hier, ich gebe euch Macht über alle Gewalt des Feindes, über das ganze Heer des Widersachers, und er wird euch keinen Schaden zufügen können. Die Bibel sagt schon gleich im 1. Mose im 3. Kapitel, dass der von dem Samen des Weibes und dann auch von der Schlange, sie wird dir in die Ferse stechen, aber du wirst ihr den Kopf zertreten. Jesus Christus, er hat den Stachel des Todes mit dem Leben oder durch das Leben verschlungen. Und weil wir in Christus sind, kann uns dieser Stachel des Todes nichts mehr anhaben, sondern wir haben Leben aus Gott empfangen. Jesus Christus ist erhöht worden. Und so gewiss er erhöht worden ist, so gewiss haben wir den Sieg über alle Macht der Finsternis. So gewiss sind wir ein Eigentum Gottes. So gewiss hat er uns Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Nicht wir setzen uns mit dem Feinde auseinander. Er hat sich mit ihm für uns auseinandergesetzt, gleich wie damals David und Goliath. Es war einer, der aus der Masse hervortrat und den Feind besiegte. So ist Jesus Christus, der Sohn Davids, dem Feinde entgegengetreten. Hier auf dieser Erde hat die Auseinandersetzung stattgefunden, um derer Willen, die hier auf Erden sind. Und Gott hat uns hier hergestellt und Gott hat uns hier auf Erden den Sieg aus Gnaden gegeben. Und nichts wird uns schaden können. Warum? Weil Gott für uns ist, deshalb kann niemand wider uns sein. Und wenn die ganze Hölle tobt, soll sie toben. Es wird nichts ausrichten können, weil der Herr auf unserer Seite steht. Ich freue mich über das Wort, das im Hiob geschrieben steht. Als die Söhne Gottes vor dem Herrn versammelt waren, kam auch der Feind. Und der Herr sagt, woher kommst du? Und er sprach, ich bin auf der Erde umhergestreift und habe nach den Menschenkindern gesehen. Und der Herr fragt, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Denn so wie er ist kein Mensch auf Erden. Und Der Feind sprach, ja, ich habe ihn gesehen, aber er ist eingezäunt und ich kann nicht an ihn heran. Der Herr ist eine feurige Mauer um die Seinen. Und wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann soll der brüllende Löwe ruhig herumgehen. Wir hören auf das, was der Löwe aus dem Stamme Juda gesagt hat, nämlich, ich habe überwunden und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Herr hat also das absolute Wort im Himmel und auf Erden und auch unter der Erde. Er hat überall das Sagen und der Feind kann im Grunde genommen nichts ausrichten. Er hat sein Wesen in den Kindern des Unglaubens und des Ungehorsams, so wie Gott sein Wesen hat in den Kindern des Glaubens und des Gehorsams. Jeder hat die Seinen. Gott hat die Seinen, er herrscht über sie, er redet mit ihnen, er offenbart sich ihnen. So hat der Feind auch die Seinen. Und er beherrscht sie, er diktiert ihnen vor und sie müssen tun, was er ihnen sagt. Aber wir sind in der Hand des Herrn. Und wie wir schon gehört haben, niemand kann uns seine Hand entreißen. Und schon der Prophet sagt im Alten Testament, in seine Handflächen sind wir gezeichnet worden. So gewiss Jesus Christus, der Sohn Gottes, an das Kreuz geschlagen wurde, so gewiss sind wir in ihm und niemand wird uns seiner mächtigen Hand entreißen können. Also dieses Wort hier, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Das ist unsere Freude. Und lasst mich dieses sagen. Der Herr Jesus sprach ja zu solchen Menschen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind, dass ihnen das Heer des Widersachers keinen Schaden zufügen kann. Wenn wir dieses Wort jetzt rückwärts lesen würden, dann könnten wir lesen, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, denn über euch hat der Feind keine Macht. Das ist die Folgerung dieses teuren und heiligen Gotteswortes. Aber wo Zweifel sind, da wird der Feind einen Anhaltspunkt finden. Und da wird er anfangen zu nagen und zu plagen. Deshalb steht geschrieben, so du glauben könntest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Es liegt also an unserem Glauben. Und der Glaube ist keine verzagte Angelegenheit. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So steht's geschrieben. Viele Leute sagen, dass sie glauben und sie sind verzagt. Das ist kein Glaube. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das müssen wir einmal ganz klar unterscheiden lernen und es uns einander zurufen. Mein nicht, dass hier jemand nach vorne geht, um etwas zu sagen, aber wir sagen Gottes Wort und stellen uns auch darunter. Es wird ja nicht nur denen gesagt, die sich setzen, um es zu hören, sondern wir haben ja gleichzeitig unsere Ohren offen, um Gottes Wort aufzunehmen und zu glauben, was geschrieben steht. Wer also in den Besitz der göttlichen Verheißungen kommen will, der muss sie glauben. Und dann erst können sie in seinem Leben offenbar werden. Wenn also hier geschrieben steht, dass, vielleicht lesen wir Vers 20 noch einmal, doch nicht darüber freut euch. Mit anderen Worten, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Geister euch gehorsam sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Und danach sprach der Herr das kostbare Wort. In eben dieser Stunde jubelte Jesus durch den Heiligen Geist mit den Worten: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. Also, Weisen und Klugen war es verborgen, aber denen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind, wurde es geoffenbart, damals und auch in dieser Zeit. Und damit kommen wir schon wieder zu dem Wort aus Offenbarung 13. Und da möchte ich doch die vorherigen Verse lesen. Offenbarung 13, hier lesen wir von Vers 5. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen ausstieß. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es 42 Monate lang so zu treiben. Da öffnete es sein Maul zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt, nämlich die, welche ihre Wohnung im Himmel haben, zu lästern. Besonders jetzt auch diesen Vers. Wir wissen, es spricht hier von dem Tier, das aus dem Meer hervorkommt, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, und es wird ihm eine Zeit von 42 Monaten eingeräumt, und es heißt, es öffnete sein Maul zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt zu lästern, nämlich die, welche ihre Wohnung im Himmel haben. Nun, jetzt sind wir bei der Parallele angekommen. Erstens stehen die Namen der wahren Gotteskinder im Buch des Lebens geschrieben. Wie wir gelesen haben, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Und hier heißt es jetzt, dass die Wohnung im Himmel ist. Jesus Christus sprach im Johannesevangelium wohl Kapitel 14, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und dann komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, denn wo der Herr ist, da soll auch sein Knecht sein. Also diese Zubereitung der Wohnung im Himmel ist für alle diejenigen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind. Aber das Tier, das zur Macht kommt, lästert den Herrn und seine Wohnung und alle diejenigen, die ihre Wohnung im Himmel haben. Bruder Russ hatte schon gesagt, hier auf Erden haben wir keine bleibende Stätte. Es ist eine Übergangszeit, eine Zubereitungszeit für die Ewigkeit. Hier kommen wir zusammen, um Gottes Wort zu hören, um uns segnen zu lassen, um uns in den Heilsplan Gottes einführen zu lassen. Aber wir bekennen mit Abraham, dass wir die zukünftige Stadt suchen, deren Erbauer Gott ist. Und diese Stadt ist nicht auf Erden. Es ist das neue Jerusalem. Und wir wissen ganz genau, dass der Herr all den Seinen die Wohnungen zubereitet hat. Aber das Tier öffnet sein Maul, um Gott zu lästern und alle diejenigen, deren Wohnung im Himmel ist. Also, wir können uns darauf gefasst machen, wer immer von demselben dämonischen Geist inspiriert ist, der wird Gott lästern, der wird alles Göttliche lästern und er wird auch über diejenigen lästern, deren Namen im Himmel geschrieben sind und deren Wohnung im Himmel ist. Also warten wir auf Erden auf keine Anerkennung, sondern warten wir darauf, dass wir der Lästerung irgendwie verfallen, um des Herrn willen. Warum? Weil die anderen Menschen ja gar nicht begreifen, worum es geht. Und dann, ich habe vor kurzem irgendwo einen Artikel gelesen, da wurde, ihr habt ihn ja sicherlich auch gelesen, da wurde ja jemand befragt, was er so über die Sekten denkt. Und dann sprach der Gelehrte, sie alle haben die Einbildung, etwas Besonderes zu sein. Nun, das mag ja sein, wie es will, aber solche Einbildung kommt nicht von ungefähr. Und ich möchte einen Schritt weiter gehen. Ich möchte es nicht Einbildung nennen, sondern ich möchte sagen, die wahren Gotteskinder haben das Recht und den Anspruch, etwas Besonderes zu sein. Denn so steht es im Worte geschrieben und wir haben es gestern Abend gelesen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Ihr sollt die Tugenden dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht hineinberufen hat. Natürlich, wenn jemand von seinem eigenen Standpunkt aus urteilen würde und er kommt hier an diese Stätte, er könnte schier verzweifeln und sagen, diese Menschen leben von der frömmsten Einbildung, die auf Erden existiert. Wenn er nicht versteht, worum es geht, aber in dem Moment, wo uns Gottes Wort geoffenbart wird, dann wissen wir, es ist keine Einbildung, sondern eine göttliche, unumstößliche Tatsache, dass er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Und er wird eine Gemeinde haben, ohne Flecken und ohne Runzel. Und sie wird dastehen vor dem Angesicht seiner Herrlichkeit, unanklagbar, unantastbar, gewaschen in dem Blute des Lammes und weiß gemacht. Und sie wird das Anrecht haben, vor ihm zu bestehen aus Gnaden. Also, wir haben nicht die fromme Einbildung, etwas Besonderes zu sein, sondern wir haben erkannt, dass Gott einen besonderen Zweck in unser Leben hineingelegt hat. Und dieser Zweck ist ein ewiger Zweck, zu dem Gott uns bestimmt hat, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nicht wir haben es gewollt, sondern Gott hat es so bestimmt. Und deshalb freuen wir uns darüber. Ja, selbst die Gebete, wie wir es gestern Abend schon sagten, mögen den einen und den anderen dazu veranlassen, sein Urteil abzugeben. An dieser Stätte sollte jeder das göttliche Urteil zuerst über sich ergehen lassen. Und wer das göttliche Urteil über sich ergehen lässt, der wird keine Zeit mehr haben, andere zu urteilen, sondern dann wird er dahin kommen, um mit einzustimmen in den Lobpreis der Kinder Gottes. Denn wer gerettet ist, der Herr sprach einmal und sagte, wenn eine Frau einen Groschen verloren hat und sie findet ihn wieder, wird sie da nicht all ihre Nachbarinnen einladen und ihre Freude mit ihnen teilen? Hier ist kein Groschen gefunden, sondern hier sind Menschen wiedergefunden worden, die verloren waren in Sünden und Übertretungen. Und Gottes Hand hat sie gefunden und herausgeführt. Und man sollte alles Volk einladen und sagen, freut euch mit uns, denn diese waren verloren und sind wiedergefunden worden durch die Gnade unseres Gottes. Und da ist Freude. Wer wird heute schon, wenn jemand einen Groschen verliert und man wird die Leute einladen, die würden sagen, Mensch, ich gebe dir noch einen Groschen mit und lass mich in Ruhe. Aber was war es? Der Herr hat einfache Beispiele genommen. Und die Klugen, die haben schon wieder ihre Nase gerümpft und meinten, was ist schon ein Groschen? Wenn man ihn hat, nicht viel. Und wenn man ihn braucht, kann es viel bedeuten. Der Herr wollte ja nur ein Beispiel geben über die Freude des Wiedergefundenen. Und so ist die Freude groß im Himmel über jeden Sünder, der Buße getan hat, der zu Gott zurückgekommen ist, der sein Erbteil angetreten hat, der Gott erkannt hat und der damit etwas Besonderes sein darf. Natürlich, die Gelehrten werden damit nicht einig gehen, denn jeder dünkt sich ja von ihnen auch etwas Besonderes zu sein. Aber Gottes Volk ist ein auserwähltes Volk, ein herrliches Volk, das in Ewigkeit mit Gott zusammen sein wird. Und das ist so viel Gnade, dass kein Mensch Worte findet, um es auszudrücken. Überlegt einmal, die einen gehen runter und die anderen gehen rauf. Warum hat Gott uns zu sich gezogen? Warum hat er uns angesprochen durch sein Wort? Warum hat er uns gefunden und zu sich genommen? Es war alles seine Gnade. Und wir bekennen, wir waren verloren, aber er hat uns gesucht und gefunden. Und die Freude ist sehr groß. Und dieser Freude möchten wir Ausdruck verleihen. Und wir möchten, dass alle sich mitfreuen. Wisst ihr was, Brüder und Schwestern? Was uns eigentlich so recht fehlt, ist die Freude am Herrn. Die Freude über unsere Rettung, die Freude des Heils, die Freude in Gott, so groß und wichtig alle Erkenntnis und alle Belehrung sein mag. Aber die Freude in Gott ist die Freude unserer Erlösung. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Erlöst durch sein heiliges Blut. Das ist unsere Freude und unsere Zuversicht. Nun, hier steht geschrieben, das Tier öffnet sein Maul, um Gott zu lästern. Aber Gott wird aller Lästerung ein Ende bereiten. Darauf können sich alle Lästerer schon heute, ihr wisst, vorbereiten. Gott wird aller Lästerung ein Ende setzen. Alles wird zu Ende gehen. Aber wer das ewige Leben hat, der wird in Ewigkeit leben. Wir haben es oft genug gesagt, niemand kann ewig leben, es sei denn, er hat das ewige Leben. Und das ewige Leben ist allein in Jesus Christus, dem Sohne Gottes. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und deshalb, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Und daher wurde Jesus Christus, der Sohn Gottes, gepredigt, damit Menschen zum Glauben kommen und des ewigen Lebens teilhaftig werden durch die Gnade unseres Gottes. Hier wird Gott gelästert und auch alle diejenigen, deren Wohnung im Himmel ist. Nun, mag diese Lästerung ruhig kommen, wenn wir nur für immer dieser Erde entgehen, wenn wir nur für immer beim Herrn sein dürfen. Was macht das aus, was die Menschen sagen? Was macht es aus, was sie über uns denken, wenn wir nur bei Gott in Gnaden sein dürfen? Und das können wir freimütig sagen. Unser Herr hat uns gnädig angesehen und ist mit uns gewesen und hat zu uns geredet. Die anderen können sich nicht darüber freuen. Sie verstehen es nicht. Sie wissen nicht, worum es geht. Aber durch die Predigt des Wortes Gottes hat der Herr seinem Volke seinen Willen geoffenbart in dieser Zeit. Und dafür sind wir unserem Gott von ganzem Herzen dankbar. Wenn dann in dem folgenden Vers geschrieben steht, oder im Vers 8, den wir schon gelesen hatten, so werden ihn als das Tier, denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Name nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Also diejenigen, deren Namen nicht im Lebensbuche des Lammes geschrieben stehen, sie werden den Antichristen annehmen. Ja, sie werden meinen, eine besondere Ehre ist ihnen zuteil geworden, ihn ehren zu dürfen. Und er sitzt hoch erhaben über alles und lässt sich alle Huldigung gefallen, die man ihm nur entgegenbringen will. Aber auf der anderen Seite steht geschrieben in Johannes 4, Vers 24 wohl, Gott sucht Anbeter, die nicht auf dem heiligen Berge oder zu Jerusalem, sondern im Geist und in der Wahrheit anbeten. So wie diejenigen, die zum Antichristen gehören, ihm huldigen und auf das eingehen, was er ihnen sagt, so huldigen die wahren Christen Jesus Christus, dem Sohne Gottes, und sie beten ihn an und sie verherrlichen seinen heiligen Namen. Hier scheiden sich die Geister und wir wissen, nicht alles, was Gottesdienst genannt wird, ist Gottesdienst, sondern nur da, wo Gott uns dienen kann. Durch sein Wort, durch seinen Geist, nur da ist wahrer Gottesdienst. Nur da, wo Gott sich offenbaren und verherrlichen kann. Wo Gott zu seinem Rechte kommt, wo nicht nur von Gott gesprochen wird, sondern wo Gott gegenwärtig sein kann, um sein Werk zu vollenden, um zu reden, um zu segnen, um zu helfen und mit denen zu sein, die sich auf seine Seite gestellt haben. Unser Gott ist ein treuer Gott und er hat uns die Wohnung zubereitet. Stellt euch vor, wie herrlich. Er hat unsere Namen in das Buch eingeschrieben. Er hat die Wohnung zubereitet. Er ist herabgekommen und ist Mensch geworden und hat den Preis bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Er war verachtet, er war verspottet, er war für nichts geachtet, aber es geschah alles um unsretwillen, dass der Fluch von uns genommen und wir den Segen des allmächtigen Gottes empfangen können. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir können nicht anders, als unserem Gott die Anbetung darzubringen. Und wir wissen aufgrund der Heiligen Schrift, dort oben wird ein großes Jauchzen und Jubeln sein. Da werden die Hallelujas wie das Rauschen großer Wasser schallen. Und wer will's hindern, dass es hier schon beginnt? Hat nicht Jesus selber gesagt, das Wasser, das ich euch geben werde, das wird in euch zu einer Quelle werden, die in das ewige Leben hineinsprudelt. Also, diese Quelle bricht schon hier in uns auf. Ja, wir dürfen sagen, sie ist aufgebrochen. Und niemand sei uns böse, wenn wir uns im Herrn freuen. Im Gegenteil, wir bitten euch aufgrund des Wortes des Herrn, freut euch mit den Fröhlichen, dann werdet auch ihr fröhlich werden. Aber wenn man in dem Moment, wo andere sich freuen, wenn man sich dann selber verschließt, dann wird es noch trauriger im Inneren. Aber wenn man sich anfängt zu freuen, dann ist's um uns geschehen. Dann wird dieselbe Freude Gottes, die nun jemand anders hat und zum Ausdruck bringt, die erfüllt dann auch unsere Herzen. Aber man muss den Willen dafür haben. Man muss sich dafür entscheiden können, wie man sich einerseits entscheidet, ganz stille zu bleiben, so kann man sich entscheiden, mitzubeten. Und ich würde mich für das Zweite entscheiden, denn stille sein kann ich ja immer. Aber hier möchten wir uns entscheiden, mitzubeten. Und wenn wir mitbeten, dann werden wir mitgesegnet. Und das ist das Geheimnis Gottes unter seinem Volke. Wir müssen auch in dieser Hinsicht ein Herz und eine Seele werden. Und glaubt mir eins, hier kann es keinen Einzelgänger mehr geben, sondern wir alle gehen, so wie der Geist wirkt und weht, so gehen wir alle mit. Ganz gleich, wer da betet, wir beten mit. Und dann wird's geschehen, dass die Einheit des Heiligen Geistes unter uns offenbar werden kann. Das ist, worum es geht. Nicht, dass wir uns verteilen und der eine ist, tut das und der andere jenes, sondern dass wir uns alle so vor Gott konzentrieren können und nicht mehr Einzelgänger sind, sondern in der Masse der Gotteskinder aufgehen. Und wo immer der Herr einen Funken anzündet, da wollen wir uns anfangen zu freuen. Und schon hat der Funke uns angezündet. Und der andere freut sich. Und dann ist jeder angezündet von dem Feuer Gottes. Und es wird ein Loben und Preisen sein. Eine Anbetung, ein Jubel und ein Jauchzen über das, was Gott an uns geschafft hat. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Darüber wollen wir uns freuen und dem Herrn die Ehre geben. Amen.